Herzlich willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie du deine Frau oder deinen Mann stehst und nicht dir selbst im Weg. Ich bin Giovanni Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir alle mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Das passiert oft Menschen, die hochsensibel sind und gar nichts davon wissen. Oder sie wissen es schon und messen dem nicht die Bedeutung bei, die es haben könnte. Willkommen im Podcast Frau Selbstbewusst. Heute habe ich wieder einen Interviewpartner. Herzlich willkommen, Andreas Gottwald.
Vielen Dank für die Einladung, Giovanni, für die zweite Einladung bereits. Dankeschön.
Genau, und heute sagten wir, mag ich ganz gern mit dir über ein Thema sprechen, das bei dir so gar nicht auf der Webseite steht, das aber ganz, ganz wichtig ist in deinem Berufsalltag. Und zwar soll es um Hochsensibilität gehen. Genau. Das ist ein Thema, was dich sehr begeistert.
Ja.
Und gibt es was, was du, wenn jemand das jetzt hört, was du als erstes sagen möchtest? Was ist denn für dich das Wichtigste gewesen? Also vielleicht fange ich ganz anders an. Du selber hast ja entdeckt, dass du hochsensibel bist. Was ist denn für dich das Wichtigste, was du seither erkannt hast, verändern konntest? Was, genau.
Ja, im Grunde war es für mich eigentlich ein richtiges Aha-Erlebnis, so ein Aha-Effekt, endlich zu verstehen, dass Hochsensibilität eine Erklärung sein kann, wenn man beispielsweise, so war es jetzt bei mir, das Gefühl hat, irgendwie bin ich anders wie der Durchschnitt, wie die sogenannte Norm, die Mehrheit der Menschen. Irgendwie bin ich in bestimmte Bereiche, ich habe es zumindest damals als empfindlicher wahrgenommen, als nicht so stabil, also eigentlich habe ich es selber gewertet. Und heute weiß ich, das sind natürlich auch Wertungen, die ich übernommen habe, ja, so von der Allgemeinheit, ich will es nicht einmal sagen von der Erziehung, aber zumindest so von Schule, Beruf, vom Umgang mit anderen Menschen, also so quasi wie eine verminderte Belastbarkeit, also so als wäre es eine Schwäche. Und da liegt heute für mich ein Hauptunterschied, das werte ich so nimmer. Ganz im Gegenteil, ich sehe es mittlerweile als Talent, so würde ich es mal sagen. Und ich spreche das auch grundsätzlich bei Patienten so an, wenn ich das so wahrnehme, dass jemand hochsensibel ist, dann sage ich das manchmal einfach direkt, dass ich den Verdacht habe, ob das sein könnte. Meistens sage ich, kann es sein, dass sie sehr feinfühlig sind, weil hochsensibel schon das Wort bei manchen negativ konnotiert ist. Ist mir schon öfter mal aufgefallen und das möchte ich, ich möchte da keine Wertung drin haben, das gefällt mir nicht. Und wenn jemand sehr feinfühlig ist oder eben hochsensibel ist, dann haben die meistens ein hervorragendes Einfühlungsvermögen, eine sehr stark ausgeprägte Empathie, sowohl dem anderen gegenüber als auch, wenn sie wirklich auch bei sich sind, bei sich sein können, da spüren die auch zum Beispiel, wenn ich mir Tests mit denen mache, spüren die enorm viel. Das ist außergewöhnlich positiv für mich. Und meistens kann man auch ganz andere Gespräche führen, viel tiefer gehende Gespräche. Also für mich ist das mittlerweile, hat sich das massiv gewandelt, würde man sagen, um 180 Grad gewandelt. Heute würde ich sagen, ich möchte gar nicht mehr, dass ich nicht hochsensibel bin. So. Und das war früher nicht so.
Jetzt hast du ganz, ganz, ganz breit gefächert geantwortet. Als erstes hast du gesagt, dass
Dass viele das ablehnen oder für was Schlechtes halten.
Genau.
Wie erlebst du das? Warum lehnen manche das ab, dass sie hochsensibel sind? Oder wer denkt, das wäre was Schlechtes?
Also eigentlich müssten wir das vielleicht ein bisschen, oder würde ich das jetzt ein bisschen anders beantworten. Ich glaube sogar, dass überwiegend in der Bevölkerung, ja, so in der Menschheit selber, in der Mehrheit, das als negativ gesehen wird. Ich glaube nicht einmal, dass die meisten, die hochsensibel sind, das, also nicht die Mehrheit unbedingt, das als negativ sieht, sondern dass halt einfach grundsätzlich die Möglichkeit oder die Gefahr besteht, wie es jetzt bei mir früher war, dass ich immer gedacht habe, irgendwie bin ich nicht so stabil oder warum macht man das jetzt wieder, die und die Situation so viel aus, warum spüre ich so viel, wenn ich in einen Raum reinkomme, Menschen drin sitzen und das war wie so eine Überempfindlichkeit oft bei mir wahrgenommen und da steckt natürlich schon die Gefahr drin, dass man dann denkt, mein Gott, ich bin halt einfach nicht belastbar. Und das ist ja das, was die Gesellschaft heute auch erwartet. Überall im Berufsleben wird erwartet, du sollst belastbar sein, robust sein. Da ist ja gar nicht gewünscht, dass man so viel wahrnimmt oft, sondern wenn man nur jetzt irgendwie vom Bauchgefühl anfangen würde, ich sage lieber Intuition, weil das hört sich schon, finde ich, ein bisschen professioneller an wie Bauchgefühl. Bauchgefühl ist auch oft so negativ konnotiert, zumindest im Berufsleben. Also wenn man da im Business jetzt sagen würde, mein Bauchgefühl hat gesagt, also das ist schwierig. Und ich finde einfach, man müsste dem viel mehr Bewertung beimessen. Ja? Also das ist, und da glaube ich, dass es nicht nur mir so ging, dass ich mich da eher so ein bisschen selber in einer schlechter bewertet habe, wie ich eigentlich war. Und ich glaube, dass es einige so geht.
Das heißt, es geht ganz viel um Selbstwertschätzung.
Ja, im Endeffekt genau, um individuelle Selbstwertschätzung. So, ja, das trifft sehr gut. Genau. Das
eigene Talent, die eigenen Fähigkeiten anders bewerten und damit anders im Leben umgehen zu können.
Ja, man könnte auch sagen, sich selber wirklich sehen. So können wir es vielleicht auch sagen.
Wir sprechen jetzt zwar über das, wie es für dich war, aber eigentlich möchte ich ja, dass die Hörerinnen und Hörer im Podcast für sich was mitnehmen können und merken, ah, vielleicht bin ich ja hochsensibel und vielleicht ist ja das, wo ich mich bisher nicht so wohl damit gefühlt habe, vielleicht ist das ja eine Fähigkeit, aus der ich was machen könnte, die mein Leben verändern könnte.
Genau, das trifft es richtig auf den Punkt jetzt, ja, genau.
Und du hast schon so ein bisschen erwähnt, dass du im Beruf das nützen kannst, dass es dir sehr dienlich ist, weil du merkst, dein Gefühl sagt dir oft was, worauf du dich dann, wenn du das testest, was immer wieder bestätigt wird. Wie war das denn vorher, bevor du deine Hochsensibilität entdeckt und wertgeschätzt hast?
Vorher war ich viel zu sehr im Verstand. Also das heißt, ich habe total das, was ja meiner Meinung, meiner Erfahrung nach auch die Schulerziehung, die berufliche Ausbildung überwiegend, es gibt bestimmt auch Ausnahmen, aber überwiegend fördert, ist eben, dass man überwiegend der Impulse vom Verstand Bewertung beimisst und viel zu wenig der Intuition. Und das ist aber die große Stärke da. Feinfühligen oder der hochsensiblen Menschen, die haben eine enorm treffsichere Intuition, die vor allem, wenn man der Intuition auch eine Bewertung beimisst, wenn man die auch ernst nimmt, auch der eine Chance gibt, danach handeln, nach den Impulsen, dann kann ich jetzt meiner Erfahrung nur sagen, dass die dann immer deutlicher wird, immer häufiger sich meldet und das ist sehr verlässlich. Und da war eine ganz große, wichtige Erfahrung für mich, dieses Buch von Luca Rohläder, Die Berufung für Hochsensible. In der wird es auch genau so benannt. Ja, das ist ein Autor, der selber von sich sagt, er ist hochsensibel und er ist spirituell. Und diese Kombination, die hat mich ganz arg fasziniert. Deswegen habe ich das Buch ein paar Mal durchgelesen. Und der sagt ganz klar, Hochsensible können ihrer Intuition total vertrauen. Ja, die ist viel stärker präsent noch, wie jetzt bei den, er spricht dann von den sogenannten Normalsensiblen und von den Hochsensiblen. Und das ist eigentlich auch was, wo ich auch zum Beispiel, wenn ich das bei Menschen feststelle und habe den Eindruck, dass die, da denkt jetzt auch jemand direkt in der näheren Verwandtschaft beispielsweise, der will jetzt so nicht benennen, weil ich nicht weiß, ob sie das möchte, aber da denke ich an jemanden, wo ich das auch ganz stark versuche zu bestärken, zu fördern, dass sie ihrer Intuition vertraut, weil ich auch denke, dass sie hochsensibel ist. Und die mir das auch bestätigt hat, dass einfach in der Schulbildung, also sie hat Abitur gemacht, dass die Intuition, die Kreativität viel zu wenig gefördert wird, viel zu wenig Bewertung beigemessen wird. Und ich mache da jetzt bewusst immer das Gegenteil. Wenn ich irgendwie raushöre, sie geht zu sehr, meines Erachtens nach zumindest, zu sehr in kognitive Überlegungen, Bewertungen, dass ich dann immer wieder ihr bewusst sage, vertrau deinem Gefühl, vertrau deiner Intuition. Und ich merke auch schon, dass sich das verändert bei ihr. Und das ist eigentlich auch was, wo mir eine wichtige Kernbotschaft ist von dem Interview heute, dass hochsensible Menschen ihre Hochsensibilität als Stärke sehen sollen und nicht als Schwäche und als Motivationsgrundlage ihrer Intuition viel mehr Wert in ihrem Leben, viel mehr Bedeutung beizumessen. Das wäre eine ganz wichtige Grundbotschaft. Und da kann ich nur jedem, der da Interesse hat, tiefer einzusteigen, dieses Buch sehr empfehlen von dem Luca Rohläder. Luca Rohläder Die Berufung für Hochsensible. Es gibt mittlerweile auch ein Interview mit ihm, das auch sehr zu empfehlen ist, wo ich ihn auch als sehr sympathischen Menschen kennengelernt habe. Und das war für mich wie, als würde ich eine Anleitung, ein Guide über mich selber lesen. Ja? Wie kann ich besser mit mir zurechtkommen, umgehen? Wie kann ich mich selber besser verstehen? Da war das eine ganz, ganz wichtige Entdeckung.
Und du sagtest Kreativität. In welcher Weise hängt das mit der Hochsensibilität zusammen?
Ich denke, dass die Kreativität und die Intuition, ich würde es nicht sagen, das ist jetzt für mich nicht das Gleiche, aber ich glaube, dass es ganz nah, ganz eng miteinander verknüpft ist. Dass ich vor allem etwas feinfühliger, wenn ich da meiner Intuition eine hohe Priorität einräume, wenn ich auf die höre, bin ich überzeugt davon, dass dann auch die Kreativität viel mehr fließt. Da bin ich überzeugt davon.
Okay, dass die Kreativität stärker wird.
Genau.
Wir beide arbeiten ja jetzt auch zusammen. Und wir unterstützen ein paar Patienten gemeinsam und dürfen uns auch darüber austauschen. Und in diesem Austausch ist mir aufgefallen, dass du sehr, wenn jemand hochsensibel ist, das sehr gut erkennen kannst. Und die Patienten, die zu dir kommen, auch darin bestärkst, mit der Hochsensibilität gut umgehen zu können. Jetzt ist es ja so, wenn die bei dir sind, dann erkennst du das oft. Die wissen oft gar nicht, was ist mit mir los. Und wie könnte jetzt jemand, der zuhört, bei sich selber merken, vielleicht bin ich ja hochsensibel. Weil ich selber weiß mittlerweile auch, dass ich hochsensibel bin. Und ich habe das jahrelang weggeredet. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Ich dachte, ja, die sollen mal ruhig von ihrer Hochsensibilität sprechen. Das hat mit mir nichts zu tun. Und das hat Jahre gebraucht, bis ich selber dann anerkannt habe und dass ich es erkannt habe. Auf mich trifft das ja auch zu. Woran könnte es jetzt jemand merken?
Ja, da gibt es schon einige Punkte, wo ich eben jetzt oft auch immer noch im Alltag dann denke, wenn ich merke zum Beispiel, also dass es so eine, ich sage jetzt mal so ein Nebeneffekt von der Hochsensibilität ist oder sein kann. Zum Beispiel, dass einem, wenn man viel erlebt, wenn man beruflich jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr los ist und ein bisschen Stress hat, dass man da sich vielleicht schneller so überreizt fühlt, überladen fühlt und auch nicht ganz so schnell wieder zur Ruhe kommt. Also das kenne ich zum Beispiel ganz klar von früher. Das war jetzt so ein Beispiel, wo mich früher an mir selber gestört hat. Und heute, wenn mir das auffällt, wenn ich mit Patienten arbeite und sehr intensiv in so eine in so einen Kontakt reingehe und mich begeistert meine Arbeit auch sehr und dann bin ich da wirklich richtig drin. Und wenn ich dann aber merke, wenn ich jetzt beispielsweise danach gleich keine Pause mehr habe, es geht gleich in der nächste Patientenkontakt und vielleicht dann noch einmal in Kontakt, also einfach keine so eine Ruhepause da ist, dann kann es sein, dass ich mich auch hinterher so wie überreizt, überladen fühle. Und dann merke ich, dann habe ich früher gedacht, Mann, ich bin nicht belastbar, kann man da nicht was ändern? Und heute denke ich, ah ja klar, das ist halt, das hängt damit zusammen. Also ich gehe dann anders damit um, dann denke ich, okay, gibt es jetzt eine Möglichkeit, irgendwo eine kurze Ruhepause einzubauen? Das kann irgendwo ein kleiner Cappuccino trinken sein, das kann irgendwie mal kurz einfach so eine Übung, Atemübung sein, so eine Präsenzübung sein. Das kann was Gutes Essen sein, dass man einfach sich Pausen einräumt. Und da legt sich das ja auch wieder. Und wenn man dann weiß, wie man da damit umgeht, und ich denke, da muss auch jeder seine Möglichkeit finden, ob er vielleicht lieber dann rausgeht, eine kleine Runde spazieren an die Natur, was mit Sicherheit sehr gute Möglichkeit ist, um sich zu erden. Das steht dann auch zum Beispiel in diesem Buch von Luca Rohle da drin, dass Hochsensible müssen sich unbedingt immer wieder erden. Also er hat es ein bisschen anders beschrieben, wie ich es jetzt hier sage, anderer Wortlaut, aber dass es enorm wichtig ist. Die brauchen das immer wieder, die Erdung. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich echt voll bestätigen kann. Ich kriege das auch nicht immer perfekt hin, weil das macht ja auch was mit einem, wenn man so in diese Reize drin ist und wenn man was begeistert macht, ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, dann plötzlich so einen Stopp zu machen und sagen, jetzt mache ich eine Pause. Aber es lohnt sich immer, wenn man es doch macht. Und dieses Erden, das kann auch mal ein gutes homöopathisches Präparat sein, das da helfen kann. Ne? Zum Beispiel habe ich im Grunde eigentlich durch Zufall, ja, wenn man das so sagen will, manche sagen auch, das fällt einem zu, wenn man spirituell darüber spricht, habe ich zum Beispiel mal festgestellt, wenn ich nach so einem Tag, wo viel war und ich habe so das Gefühl, es war ein guter Tag, aber ich komme ein bisschen schlechter zur Ruhe abends, wenn ich dann Nux Vomica nehme, einige Globuli, das ist ein Beispiel, dass ich dann auch besser zur Ruhe komme. Also dann habe ich mich mal damit beschäftigt, weil eigentlich war das nur gedacht nach einer Zahnbehandlung, um den Hirnstoffwechsel ein bisschen zu beruhigen nach der Narkotisierung. So war mir das von einer Dozentin empfohlen worden. Dann habe ich gemerkt, Mensch, danach, ich schlafe besser. Und dann habe ich halt mal nachgeforscht, genauer in den Wirkungen. Da muss man ja wieder spezielle Bücher wälzen, weil heute offiziell das gar nicht mehr so geschrieben werden darf, ja, als Indikation, weil offiziell wirken die ja nicht. Ja. So ist die offizielle Lehrmeinung, sehe ich ganz anders. Dann steht wirklich drin, dass es quasi so eine Überreizung auch wieder abmildern kann. Und dann macht es für mich absoluten Sinn. Es gibt auch andere sehr gute Mittel. In der Regel teste ich die dann am Patient, ob der Patient also über so eine Muskeltestung ob er darauf anspricht. Und da ist die Treffsicherheit auch höher, ob das individuell gut passt. Es gibt zum Beispiel von der Firma Ceres sehr gute Urtinkturen. Das sind also speziell hergestellte homöopathische Mittel, die da auch sehr gut helfen können, gerade zu Erden beispielsweise.
Und mit Erden meinst du auch spazieren gehen, draußen in der Natur sein? Und genau, wenn das nicht Beispiel. Möglich ist, kann man mit so einem Mittel
genau,
sich ich, quasi aushelfen?
Genau, wenn wir das dann abends ich habe auch manchmal spät zurzeit noch irgendwelche Meetings, und wenn ich dann merke, ich bin jetzt müde, ich bin erschöpft und es ist für mich schon 23 Uhr, ich möchte jetzt nicht noch rausgehen, dann kann es sein, ich nehme so ein Mittel und dann merke ich, okay, jetzt verändert sich das. Und das ist dann halt kein Vergleich, wie wenn jetzt jemand eine Schlaftablette nehmen würde, die nur irgendwas unterdrückt, dämpft oder die Hirnströme verändert, die Hirnchemie verändert. Also das ist in dem Fall wirklich ein unterstützendes Mittel, das überhaupt nichts überdeckt oder wegdrängt. Ganz im Gegenteil.
Okay, sehr interessant. Vorhin hast du was erwähnt, was aus meiner Erfahrung ganz, ganz eng mit der Hochsensibilität verknüpft ist, und zwar das Thema Abgrenzung, Grenzen ziehen.
Ja.
Hochsensibilität, Menschen, die hochsensibel sind, die sind, haben eine feinere Wahrnehmung, die nehmen mehr wahr als andere, oder da ist, keine Ahnung, wie das ist, ist da so ein Grundrauschen weniger, dass man bestimmte Informationen mehr wahrnehmen kann. Und dann ist natürlich auch wichtig, sich abzugrenzen. Ja, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, der gut ist, sich zu erkennen, das Thema Abgrenzung. Was kannst du da auch was dazu sagen?
Ja, Abgrenzung, denke ich, ist ganz besonders wichtig, auch wenn ich es nicht immer so einfach finde. In der Regel würde ich jetzt mal sagen, sind Hochsensible, sind ja auch empathischer, sind einfühlsamer und sind vor allem auch sehr viel mit ihrem Gespür beim Gegenüber, beim anderen. Unter Umständen mehr wie bei sich selber. Das ist jetzt auch zum Beispiel was, wo ich immer wieder mal bewusst reinfühle, seit ich das bei dem Luca Rohleder so gelesen habe. Also der sagt, es sei so. Was mich zu der Annahme bringt, dass er direkt richtig liegt, ist, dass man oft dazu tendiert, sich vielleicht da ein bisschen hinanzustellen, sich ein bisschen zu vergessen mit den eigenen Bedürfnissen beziehungsweise mit dem wichtigen Grundsatz, dass man sich da eben auch ein bisschen schützen sollte. Das heißt, man ist oft mehr mit der Wahrnehmung, sage ich jetzt mal mehr wie 50% beim anderen, mit dem man jetzt sich unterhält, für den man jetzt vielleicht irgendein Therapiekonzept erarbeitet oder sich überlegt, wie man ihn beraten und unterstützen kann. Und man merkt es dann oft halt hinterher, wenn es sozusagen zu spät ist, um es mal so auszudrücken, einfach dann, wenn man schon so ein bisschen in Richtung Überreizung kommt. Und da ist es ganz wichtig, denke ich, dass man schon zeitiger das ein bisschen im Fokus hat, dass das gerne passiert, wenn man sehr feinfühlig ist. Und dass man dann zum Beispiel, man kann versuchen, bewusst sich auch innerlich zu sagen, oder so mache ich das immer wieder mal, ich gehe jetzt nicht so über 100% drüber sozusagen, und ich versuche ein bisschen mit meinen Emotionen ein bisschen Haus zu halten. Weil das ist auch was, wo zum Beispiel mich sehr viel Energie gekostet hat in der Vergangenheit. Und ich merke das auch heute noch, dass ich da immer wieder mal ein bisschen dran denken muss, um mich da ein bisschen zu schützen. Also das heißt, ich kann trotzdem voll für der andere da sein als Therapeut, auch wenn ich jetzt nicht, das geht schon fast so ein bisschen in Richtung vielleicht auch Perfektionismus, Ich darf mich trotzdem noch schützen, wenn ich jetzt merke, jemand will mich vielleicht, will meine, vielleicht meine Aufmerksamkeit, meine fast schon Überaufmerksamkeit ausnutzen zum Beispiel. Ja? Dass ich mich dann rechtzeitig rausnehme oder dass ich irgendwo einen Stopp reingebe und sage, okay, jetzt beispielsweise, bei mir war es dann manchmal auch so, wie lange habe ich so eine Sitzung im Patientenheilpraktikerpraxis, da kann ich ja sehr viel selber bestimmen. Das heißt, ich mache keine 3 Stunden mit dem Patienten, sonst bin ich sicherlich total überreizt. Ja. Habe vielleicht auch sehr viel aufgenommen vom Patienten. Das gehört zur Hochsensibilität meiner Meinung nach auch dazu, dass man vielleicht auch noch mehr an Schwingungen, die ja vielleicht nicht immer nur positiv sind, aufnimmt. Also Abgrenzung, glaube ich, ist was, wo man ständig üben darf, dass man da... Ich denke, es ist einfach auch so, dass ein Hochsensibler in der Regel auch nicht schroff einem anderen gegenüber begegnet und ihn begrenzt, wie das jetzt jemand macht, der eben nicht so feinfühlig ist. Das ist halt wieder so die Kehrseite. Also das wird sicher, man wird sicherlich eher ein bisschen üben dürfen. Ich kann es dann nur für mich sprechen. Man kann ein bisschen üben dürfen, sich da rechtzeitig mal rauszunehmen. Ja? Irgendwo mal zu sagen, nee, das geht jetzt nicht. Machen wir noch einen zweiten Termin oder... Wenn irgendwas von jemand von einem verlangt, wo man jetzt, man hat Freizeit oder man, es wird einem zu viel am Wochenende irgendwas, dass man einfach ohne schlechtes Gewissen, ohne sich zu rechtfertigen, dafür sich sorgt und sagt, nee, das möchte ich jetzt nicht, zum Beispiel.
Ja, das ist gar nicht so einfach.
Genau.
Ganz viele, die merken ja gar nicht diesen Punkt. Und du hast jetzt, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges gesagt, woran viele merken könnten, dass sie sich eigentlich, dass es Zeit wäre, sich abzugrenzen, nämlich wenn sie genervt werden, wenn sie so eine unterschwellige Wut spüren. Und manche, die spüren die ja schon gar nicht mehr.
Ja.
Und da ist es ganz, ganz wichtig, ein bisschen hellhörig zu bleiben. Vielleicht könnte da ja was für mich, ein Geschenk dahinter stecken.
Genau, das ist gut ausgedrückt, so gut auf den Punkt gebracht, ganz genau. Diese Wut, ja, diese, ich fühle mich so unterschwellig, so ein bisschen genervt. Ja. Oder ist das Gefühl, ich kenne zum Beispiel das Gefühl, boah, der andere verlangt jetzt so viel von mir, der kann gar nicht genug, oder der oder die kann gar nicht genug in Aufmerksamkeit kriegen. Das sind für mich heute so Hinweise, wo ich dann nicht denke, oh je, der, die ist unmöglich, sondern wo ich dann eben mal, wo ich dann an sowas denke, vielleicht wird es mir einfach mit meinen Grenzen, meiner Energie, die ich jetzt gerade habe oder auch bereitstellen möchte, mit meinen Ressourcen ein bisschen fehlen.
Mhm. Okay, und jetzt haben wir gesagt, zum einen betrifft es dich selber, die Hochsensibilität, aber du hast auch schon ein paar Beispiele gemacht dazu, wenn eine Patientin oder ein Patient zu dir kommt, wo du merkst, ah, da ist jemand, der sitzt da vor mir, der ist eher feinfühliger. Und ich könnte mir vorstellen, wenn so ein feinfühliges Nervensystem vor dir sitzt, dann liegt es vielleicht daran, dass die Vitalstoffe so eh schon viel, viel mehr gebraucht werden als von einem normal sensiblen Nervensystem, dass die vielleicht auch viel, viel, viel mehr bei dir landen. Und dann interessiert mich, was ist denn der Unterschied für dich in der Arbeit zwischen normal sensiblen Menschen und hochsensiblen oder feinfühligen Menschen?
Also es ist tatsächlich so, dass wenn man sich näher mit dem Serotonin-Stoffwechsel beschäftigt, dass stark gefühlte, gelebte Emotionen mehr Serotonin verbrauchen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eben jemand sehr feinfühliges dann höheren Verbrauch hat, vor allem wenn er nicht so auf sich achtet, sich nicht so abgrenzt, wie wir es ja gerade gesprochen haben, ist halt die Gefahr größer, dass er einfach auch in Defizite kommt. Und wenn ich bei jemand weiß, der feinfühlig das fühlt, das spreche ich meistens dann auch an, wenn ich mir einfach wenn ich ihn da bewusst ein bisschen mehr mit einbeziehen möchte oder mir vielleicht manchmal einfach nochmal die Bestätigung holen möchte, ob das wirklich so ist, ob das mein Patient auch so sieht oder meine Patientin sich so einschätzt, dann würde ich zum Beispiel bei entsprechenden Beschwerden noch mehr Wert drauf legen, dass man vielleicht mal den Serotoninspiegel einfach bestimmt, um zu gucken, sind da Defizite da. Ich gehe mit denen aber gerade im Umgang auch dahingehend ein bisschen anders um, indem ich sie bewusst noch mehr mit einbeziehe und bestärke, dass sie auf ihre Intuition, dass sie diese Intuition gerne mit einbringen können und dass ich der Intuition sehr viel Wert beibemesse. Also beispielsweise teste ich oft Substanzen auf Verträglichkeit oder noch besser auf die Wirkung wie als Heilmittel, indem ich entweder was in die Hand gebe oder manche Substanzen, die gebe ich auf die Zunge. Als Beispiel ein Mittel, das hilft, mehr Serotonin zu bilden. Das ist dann kein Psychopharmakon, sondern einfach ein Naturstoff, der schon so aufbereitet wurde, dass der Körper direkt Serotonin daraus bilden kann. Und mir ist das schon öfter aufgefallen, dass die eben schon fühlen, wenn ich einen Stoff auf die Zunge gebe oder was in die Hand gebe, manchmal sogar, dass die sagen, ja, das ist gut. Und dann sage ich auch denen meistens, lenke ich die Aufmerksamkeit dorthin und sage, ja, ich glaube, dass sie ihrer Intuition sehr gut vertrauen können. Ich nehme das auch sehr ernst. Und das ist wirklich keine Seltenheit, dass dann die Substanz gut testet. Also zum Beispiel mit einer Stärkung im Muskeltest, eine Stärkung im Muskeltest hervorruft und damit genau das bestärkt. Ich selber habe mittlerweile auch, oder schon eine ganze Weile, seit ich eben dieser Intuition, diesen Impulsen, diesem Bauchgefühl mehr Beachtung schenke, ganz oft die Eingebung, schon bevor ich einen Test durchführe, dass dann schon ein Impuls kommt, wie so eine innere Stimme, ja, die Substanz ist gut für den Patienten, die testet gut, die wird gut testen und bin immer wieder verblüfft. Ich mache in der Regel den Test trotzdem dann zur Bestätigung, aber ich bin ganz verblüfft, dass ich da in der Regel wirklich darauf vertrauen kann, dass das passt. Und das ist mir irgendwann einmal begegnet, als eine Dozentin sagte, das war unsere Osteopathie-Dozentin, die sagte mal zu uns, und bei uns in der Osteopathie steht die Intuition über dem Verstand. Und das war damals, da habe ich mich noch gar nicht so arg mit Hochsensibilität beschäftigt, aber ich habe dann einfach mal begonnen, mehr darauf zu achten. Und da ging das los mit diesen Impulsen, dass ich immer wieder mal plötzlich am Patient stand und dachte, oder sagen wir es mal anders, es war oft so, dass ich erst den Verstand eingeschalten habe, wenn jetzt irgendein Patient mit einem Problem zu mir kam, dann dachte ich, okay, die und die biochemische Substanz, also man sagt ja orthomolekulare Medizin dazu als Fachbegriff, zu dieser Heilmittel, wenn man mit Mikronährstoffe arbeitet, die wäre jetzt eigentlich der Logik nach dran, die wäre gut. Und dann kam aber ein anderer Impuls auch noch vom Bauchgefühl. Und der widersprach dem oft. Und dann habe ich mal am Anfang gedacht, ja, jetzt probiere doch mal das und das aus. Und dann war die Trefferquote von dem, was mein Bauchgefühl, meine Intuition gesagt hat, viel höher, viel höher. Und dann habe ich eigentlich zunehmend darauf mehr Vertrauen gegeben oder mehr, dem mehr Vertrauen geschenkt und habe gemerkt, das ist wie ein verlässlicher Partner, diese innere Stimme. Und heute weiß ich, ich kann der vertrauen. Auch wenn es darum geht, wie schätze ich jemand ein? Wie geht jemand mit mir um? Es gibt ja nicht nur positive Erlebnisse. Man hat ja manchmal auch Erlebnisse, dass ein Patient, sage ich mal, beispielsweise vielleicht nicht so respektvoll, also schon bei der Terminvergabe, man hat noch gar nicht gesehen und es läuft ein bisschen komisch ab, da gebe ich meiner Intuition, meine inneren Impulse viel mehr Stimme wie früher. Und ich glaube, ich kann sagen, ich werde da nie enttäuscht, wenn ich das mache. Ja, wenn ich der Intuition wirklich vertraue. Manchmal ist es nicht so ganz einfach, weil ja der Verstand oder das Ego auch sich immer wieder meldet. Aber ich fahre grundsätzlich besser damit, wenn ich der Intuition vertraue. Und das ist zum Beispiel eine Botschaft, die ich alle Hochsensible mitgeben möchte. Dass man erst einmal grundsätzlich wirklich lernt, das konnte ich in der Kindheit nicht gut, zu unterscheiden, was ist denn eigentlich von meinem Verstand und was kommt aus der Intuition. Aber wenn man das dann einmal begriffen hat und unterscheiden kann, ist meiner Meinung nach das ein super verlässliches und hilfsreiches Sensorium, absolut. Es ist wie so ein verlässlicher Ratgeber im Leben. Ich möchte ihn immer missen.
Das hört sich sehr motivierend an. Und das war auch der Grund, warum ich dich gebeten habe, dass wir zu diesem Thema mal ein Interview machen, weil ich dich so begeistert damit erlebe, weil du mir ja so geschildert hast, dass das richtig dein Leben verändert hat. Und ich wünsche mir, dass dieses Interview ganz viele Menschen erreicht, dass die bei sich vielleicht auf die Schliche kommen können und so ein bisschen einen Impuls bekommen, dass sie vielleicht aus etwas, was sie bisher als Bürde empfunden haben, dass sie daraus eine große Ressource, das große Talent drin entdecken dürfen.
Ja.
Und ich danke dir sehr, dass du wieder gekommen bist zum Interview. Und ich würde ganz gern auch noch ankündigen, wir zwei haben ja was vor. Wir wollen ein vierwöchiges Programm in die Welt bringen, das den Menschen hilft, dass der Körper sich gut regenerieren kann. Und es geht um die Regeneration von Körper und Psyche. Es wird 4 Wochen lang jeweils dauern. Und wer daran Interesse hat, wer darüber mehr erfahren möchte, der bekommt in den Shownotes einen Link zur Warteliste. Da kannst du dich eintragen, wenn es dich interessiert, und dann bekommst du Informationen dazu.
Jawohl, genau.
Genau, und herzlichen Dank, Andreas.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist für mich auch jedes Mal bereichernd.
Und dann danke ich dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist hier bei Frau Selbstbewusst. Tschüss. Tschüss.